Wie hat denn die Recherche deinen ganz persönlichen Blick auf dieses Monster, ja, diese Desinformationsmaschinerie verändert?
Wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, dann gehe ich eigentlich erstmal davon aus, dass es diese Person ist und nicht irgendeine andere Person oder sogar eine Firma, die beauftragt wurde von einer anderen Person. Das habe ich auf jeden Fall vorher in dieser Intensität nicht gesehen und nicht gedacht. Und mir war auch nicht klar, wie viele von diesen Firmen es gibt und wie groß eigentlich die Intransparenz ist, was solche Firmen anbieten und wie schwierig das ist, auch rauszufinden, was solche Firmen machen.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria, Journalistin, Podcasterin, Faktenchick und euer Guide durch die Sendung. Hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, da hinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also setz die Checkerbrille auf, los geht's!
Digger Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul.
Ich glaube, ich war noch nie so neidisch auf einen Digger-Fake-Gast wie dieses Mal. Maria Christoph ist Investigativjournalistin und hat geholfen, ein Unternehmen in der Fake-News-Industrie zu enttarnen. Team Roche heißt dieses Unternehmen, kommt aus Israel und soll sogar, haltet euch fest, heimlicher Marktführer in der Desinformationsbranche sein, wie mir Maria bei unserem Gespräch erzählte. Und ja, das macht mich als Faktenchick eben neidisch. Weil, naja, ich konnte nun mal nicht dabei sein, aber ich wäre so gerne dabei gewesen. Enthüllungsgeschichten wie über Team Roche liest man nicht jeden Tag. Das Dilemma mit den Leuten, die Fake News verbreiten, ist ja, es ist nicht gerade einfach, ihnen auf die Schliche zu kommen. Auf ihren Websites präsentieren sie sich vielleicht eher als stinknormale Marketingfirma. Sie können mit diesen ganz besonderen Dienstleistungen ja auch nicht einfach so hausieren gehen. Betrug und Manipulation ist in der Regel strafbar. Von daher benötigt es ganz besonders kreative Recherchemethoden, um denen auf die Schliche zu kommen, die auch riskant sein und das eigene Leben bedrohen können. Und wenn es dann noch so viele Verstrickungen gibt, die über Ländergrenzen hinweg verlaufen, dann ist es vielleicht auch schlauer, im Team zu arbeiten. Das hat Maria gemacht, beziehungsweise das Büro, für das sie arbeitet. Maria ist Teil des Rechercheteams von Paper Trail Media aus München und die beteiligen sich an einem internationalen Rechercheprojekt, das heißt Story Killers. Und das setzt sich zum Ziel, den internationalen Markt für Desinformationsaufträge zu sprengen. Eine Enthüllungsgeschichte von Ihnen ist die um Team Roche. Ich wollte von Maria wissen, ob sie schon mal eine Recherche im Bereich Geheimdienstverstrickungen geführt hat und war dann überrascht, wie Aufgaben innerhalb des Rechercheteams dann tatsächlich verteilt waren. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, wie es überhaupt dazu kam, eine Truppe ehemaliger Geheimdienstler und früherer Militärs zu beschatten. Und was konkret deren Vorgehen war, mit denen sie Desinformation erstellt, platziert und verbreitet haben. Technische Werkzeuge und automatisierte Systeme spielen da eine ganz wesentliche Rolle. Und wir sprechen auch über die boomende Fake News Industrie, ein Milliardenbusiness, woran sich das bemisst und wer davon alles profitiert, all das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Maria, ich freue mich sehr, dass du im Digger Fake Podcast zu Gast bist und wir sprechen heute über Desinformationsproduzentinnen und Produzenten und du hast da einiges zu erzählen, denn du arbeitest in einem Investigativbüro in München und hast auch aktuell an einer großen Story mitgewirkt und ich freue mich sehr, dass du gleich mehr davon erzählst. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Sehr schön. Wir starten mit einem Spielchen, das typische Digger-Fake Stimmt's oder Stimmt's nicht Spiel. Dazu schicke ich dir jetzt eine E-Mail zu. Hast du was erhalten?
Bis jetzt noch nicht.
Kommt bestimmt gleich.
Kommt, ist angekommen.
Okay, das Szenario ist, was du hier siehst, das ist ein Screenshot. Stell dir vor, du bekommst diese Nachricht auf dein Smartphone. Und wir wollen jetzt einfach mal wissen, wie reagierst du und welchen Rechercheweg würdest du jetzt zuallererst einschlagen, um das zu überprüfen, ob diese Nachricht stimmt oder nicht stimmt. Erzähl doch einfach mal, was du da drauf siehst.
Genau, ich hätte jetzt nämlich schon gleich gefragt, welcher Teil der Nachricht. Also hier steht, dass ein gewisser Jörg Alfred Neubauer was gepostet hat, und zwar ein Foto mit Hugo Boss, beziehungsweise mit dem Hugo Boss Logo, und dann auf der linken Seite die 1934 Collection und rechts, ja, wahrscheinlich ist das, gehört es zusammen, also jemand von der Wehrmacht mit Hugo Boss Uniform. Und darunter steht, Hugo Boss hat angekündigt, 100.000 Militäruniformen für die Ukraine zu nähen und zu spenden. Nur wenigen ist bekannt, dass Hugo Boss, der Gründer der berühmten Marke, im Zweiten Weltkrieg Uniformen für die Wehrmacht und SS entwarf.
Ja, deine Frage war schon ganz gut, erstmal zu klären, was soll hier gecheckt werden. Und ich würde einfach sagen, wir checken den ersten Satz, ne? Stimmt es, dass Hugo Boss angekündigt hat, 100.000 Militäruniformen für die Ukraine zu nähen und zu spenden?
Ehrlicherweise würde ich, glaube ich, in dem Fall erstmal googeln. Also tatsächlich eigentlich schauen, wer noch so darüber berichtet hat, ob es andere Medien gibt, die darüber berichtet haben, wer diese Nachricht in die Welt gesetzt hat. Das würde ich jetzt als erstes machen. Soll ich das auch machen oder?
Nein, das brauchst du nicht machen.
Okay.
Wie klingt das?
Es klingt jetzt total banal, aber ich würde tatsächlich als erstes googeln und auch, um rauszufinden, ob dieser erste Teil, dieser erste Satz sozusagen stimmt.
Und du würdest bei verschiedenen Medienhäusern schauen, ob die dazu berichtet haben?
Genau, also ich würde schauen, wo gab es diese News sozusagen, auf Englisch, auf Deutsch, genau.
Ja, okay. Mir reicht eigentlich dieser erste Rechercheschritt. Das würde ich auch machen. Und ich würde tatsächlich auch gucken, ob die Marke selbst dazu was veröffentlicht hat, weil das ist ja die Primärquelle.
Absolut, ja. Also zum zweiten Teil der Nachricht hätte ich jetzt auch schon gesagt, also mir ist das bekannt. Deswegen klang es jetzt für mich erstmal so gar nicht so abwegig, dass die jetzt quasi ihr Image polieren wollen würden.
Ich muss dir gestehen, mir war das gar nicht so klar, dass die tatsächlich da involviert waren. Ich habe dazu nämlich einen Faktencheck vom dpa-Faktencheck-Team gelesen. Die haben auch festgestellt, die Bewertung ist falsch. Die Marke Hugo Boss hat dpa bestätigt, keine Militäruniform für die Ukraine herstellen zu wollen. Und darüber hinaus waren ja in diesem Screenshot, den ich dir zugeschickt habe, auch Grafiken zu sehen, ne? So von Uniform. Und darüber hat dpa auch noch mal ein bisschen mehr geforscht. Sie haben mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die auch zu Hugo Boss und der NS-Vergangenheit geforscht hat. Und sie hält diese Abbildung dafür nicht authentisch. Ja, und die dpa-Faktenchecker haben noch ein bisschen weiter recherchiert und auch festgestellt, dass die Bilder aus einem Buch aus den 1980er Jahren stammen. Und in diesem Buch geht es halt um deutsche Uniformen im Dritten Reich. Aber dass es da einen Zusammenhang gibt mit Hugo Boss, das wird jetzt hier nicht wirklich bestätigt. Und die sagen, dass diese Illustrationen da in diesem Post eigentlich eine Collage sind aus mehreren Bildern und dann eben vermischt mit dem aktuellen Logo der Marke.
Das gibt es natürlich auch, die Möglichkeit, dass man durch Reverse Image Search quasi die Bilder sich erstmal sucht. Und wenn die schon nicht zur Meldung passen, dann wird wahrscheinlich auch die Meldung nicht stimmen. Das ist auf jeden Fall richtig.
Ja, sehr, sehr guter Einwurf. Warum ich das Thema hier angebracht habe, ist, weil ich mit dir mal gerne auf dieses Narrativ schauen möchte, was sich dahinter verbirgt. Weil eigentlich will ja die Nachricht uns sagen, die Ukrainer, die sind Nazis, ne? Und die bekommen jetzt auch Uniformen von einem Hersteller, der denen halt, ja, solche tollen Uniformen zuschickt. Und das Narrativ, was dahinter steht, ist das des Antifaschisten, womit auch zum Beispiel die Sowjetherrschaft legitimiert wurde. Und was ja auch irgendwie auch Anlass war für den Angriffskrieg auf die Ukraine, kennst du sicherlich auch, ne? Dass da angeblich Nazis in der Regierung sitzen sollen. Und damit hat dann Putin den Angriff gerechtfertigt.
Mhm. Ja, absolut.
Und was auch ganz spannend ist, dann fragt man sich natürlich, warum verbreitet man sowas? Und dann können wir jetzt natürlich uns ein paar Gedanken machen und vielleicht kommen wir dazu, vielleicht ist es eine Trollfabrik. Vielleicht haben die speziell sich auf solche Meldungen ausgerichtet, um eben Stress gegen die Ukraine zu machen. Und das bringt mich jetzt zu unserem heutigen Thema. Und zwar warst du mit dabei, ein Team von Cybersöldnern zu entlarven. Das Ganze stand im Spiegel unter der Überschrift Story Killers und ich zitiere mal ein bisschen aus diesem Artikel. Israelische Ex-Militärs und ehemalige Agenten manipulieren Abstimmungen in aller Welt. Reporter schmuggeln sich in die Meetings mit der konspirativen Truppe und enthüllen, wozu die fähig sind. Der große Story Killers Report. Mich würde jetzt mal interessieren, zuallererst, was war dein Part bei der Recherche?
Die Storykillers-Recherche war ja nicht nur eine reine Spiegel-Recherche, sondern da waren insgesamt über 100 Journalistinnen und Journalisten aus 20 Ländern involviert. Das heißt, diese Recherche ist auch in der Washington Post zum Beispiel erschienen oder im Guardian, Le Monde in Frankreich, HRS in Israel. Und genau, wir haben uns zusammengetan, eigentlich erstmal aus einem anderen Grund, und zwar gemeinsam mit der Investigativredaktion Forbidden Stories haben wir uns in Paris in Frankreich zusammengesetzt, weil wir generell gerne ein Projekt zum Thema Desinformation und Angriffe auf die Wahrheit machen wollten. Anlass war eigentlich, dass eine indische Journalistin vor einigen Jahren ermordet wurde, weil sie genau zu dem Thema recherchiert hat. Und dann sozusagen ins Fadenkreuz ihrer eigenen, ja, derjenigen geraten ist, gegen die sie eigentlich was unternehmen wollte durch ihre Recherchen. So hat quasi diese Recherche angefangen und so kam ich auch zu dieser Recherche, gemeinsam mit Paper Trail Media und meinen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, genau, und den anderen Medien. Und meine Aufgabe war dann zum einen, also im Spiegel sind ja auch zwei Geschichten unter Storykillers erschienen. Einmal eben zu den Angriffen auf Journalistinnen weltweit und dann eben zum Team Roche, eben die Recherche, die du gerade angesprochen hast. In der einen Recherche war ich mit Journalistinnen unterwegs und habe sie gefragt, quasi wie sie mit diesen Bedrohungen und mit dem Thema Desinformation umgehen und was das quasi in ihrem Leben mit ihnen gemacht hat, dass sie von Desinformation, von Trollen angegriffen werden, bedroht werden und dann auch auf der Straße tatsächlich angegriffen werden teilweise. Und genau, da war ich ganz normal unterwegs als Reporterin. Im anderen Teil, den du jetzt angesprochen hast, war ich vor allem eigentlich damit beschäftigt, mich mit dem wissenschaftlichen Teil auseinanderzusetzen. Also was steckt hinter dieser Desinformationsindustrie, was man heute schon weiß und wissenschaftlich untersucht hat. Unter anderem in Oxford, in Stanford, leider nicht so viel, aber dazu kommen wir später
nicht
auch noch.
Genau, nicht so viel verraten. Genau. Das war dann quasi eine Schreibtischrecherche, was das Thema Roche anging.
Genau, also wir haben uns immer wieder zusammengesetzt, auch mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen, und waren eigentlich permanent im Austausch über diverse Chatgruppen und wöchentliche, zweiwöchentliche Calls, wo wir uns auseinandergesetzt haben und ausgetauscht haben und sozusagen dann eben alle am Laufenden gehalten wurden. Aber deswegen habe ich natürlich Einblick darin bekommen, was diese drei wundervollen Kollegen gemacht haben in ihrer Undercover-Recherche, aber ich war nicht selber vor Ort. Genau, da waren nur die drei.
Ja, nochmal einen Schritt zurück, und zwar, hattet ihr einen konkreten Hinweis zu diesem Team Roche, oder wie seid ihr denn dazu gekommen, genau diese Cybersöldner, wie ihr sie bezeichnet, in Beschlag zu nehmen?
Soweit ich weiß, sind die israelischen Kollegen auf einen Hinweis gestoßen, und zwar auf dieses geheimnisvolle Unternehmen eben, das anscheinend der heimliche Marktführer in der Desinformationsbranche geworden ist über die letzten Jahre, und zwar dieses sogenannte Team Roche anscheinend. Und die haben sich natürlich in Israel auch schon länger mit diesen Firmen beschäftigt und bekamen halt einen Tipp und haben sich dann da erstmal als sehr interessierte Neukunden, ja, angemeldet sozusagen und einfach mal gefragt, was denn was diese Firma ihnen denn so anbieten kann. Natürlich nicht als Journalisten, sondern als Geschäftsmänner haben sie sich ausgegeben mit einem bestimmten Ziel, genau.
Jetzt warst du ja nicht selber dabei. Kannst du trotzdem sagen, was so der erste Eindruck von deinen Kollegen war? Du hast dich ja sicherlich auch mit denen ein bisschen ausgetauscht. Was hatten die für einen Eindruck von den Leuten, die sie beschatten sollen?
Also ich glaube, es war relativ schnell klar, dass man mit den Leuten nicht ganz normal ins Gespräch kommen kann, sondern dass es eben besondere Hilfsmittel bedarf, um dahinter zu kommen, was die denn tatsächlich anbieten, was deren Geschäftsmodell tatsächlich angeht. Und dass man nicht sagt, hallo, ich bin Journalist bei dem und dem Medium und ich würde mal gern mit Ihnen drüber sprechen, was denn so Ihr Business Model ist, sondern dass man eben sich eine Identität überlegt und anfängt auch in der Sprache zu sprechen, in der diese Männer eben sich unterhalten. Also dass man vielleicht auch Dinge eher umschreibt und sich ein bisschen vage ausdrückt und nicht genau sagt, man möchte irgendwie eine Wahl manipulieren oder sowas, sondern eher, man möchte irgendwie Einfluss nehmen in einem Land, in dem die Demokratie ein bisschen wackelt oder vielleicht auch noch gar nicht existiert. So gesehen war, glaube ich, das eine ganz besondere Art eine ganz besondere Herangehensweise der Kollegen und auch super aufregend für die. Also auf jeden Fall.
Wusstet ihr als Team im Vorfeld, auf was ihr euch da eigentlich einlasst? Weil das ist ja eher ein brisantes Thema, ne? Du hast ja auch gerade gesagt, eine Firma, die vielleicht sogar die Monopolstellung im Bereich Desinformationsproduktion hat.
Ja, Marktführer, hatte ich gesagt, also so heimlicher Marktführer. Monopol ganz sicher nicht, glaube ich nicht.
Marktführer. Was hätte euch denn erwartet, wenn ihr aufgeflogen wärt?
Ich kann das ganz schwer einschätzen, weil es natürlich, also ich war zwar schon öfter in Israel, aber ich hatte dort noch nie mit dem Geheimdienst zu tun. Und diese Männer, die dort getroffen wurden, die Kollegen getroffen haben, die sind zum Teil eben ehemalige Geheimdienstler und Agenten und Verstrickungen im Militär sind da auch da. Und die haben natürlich ganz andere Mittel. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, im schlimmsten Fall würden die Kollegen das Land verlassen müssen und erstmal von woanders aus arbeiten, ehrlich gesagt. Also das kommt ganz drauf an, was da noch alles dahinter steckt, was diese Männer, die diese Firma gegründet haben und die Geschäftsführer dieser Firma sind, alles aufs Spiel setzen würden oder was sie auch in Bewegung setzen würden, welche Kontakte sie haben. Was natürlich auf jeden Fall möglich war, dass wir dann erstmal ausspioniert werden und dass quasi diese gesamte Recherche auffliegt und so gesehen, dass quasi die Kollegen vielleicht dann auch Teil einer Kampagne werden, zum Beispiel. Das hätte natürlich auch passieren können.
Du hast es eben schon angesprochen, wer die Leute sind, die zum Team Roche gehören, ehemalige Geheimdienstler beispielsweise. Was ist noch über die bekannt? Wer sind die Leute?
Also der Kopf dieser Gruppe ist sozusagen ein gewisser Herr Tal Hanan. Den sieht man auch auf diesen Fotos von der Recherche überall. Der ist, glaube ich, in jedem Medium mindestens einmal aufgetaucht. Der ist so ehemaliger Special Forces Officer der israelischen Streitkräfte, Antiterrorspezialist, Militärausbilder, alles drum und dran. Dann gab es jemanden in der Recherche, der aufgetaucht ist und sich als Max vorgestellt hat. Aber die Kollegen konnten aufgrund seiner Telefonnummer feststellen, dass er wohl eigentlich ein gewisser Meshi Maiden ist, auch Veteran vom israelischen Geheimdienst, also quasi dasselbe Bild. Dann gab es noch eine andere Person, die auch in diesen Videos aufgetaucht ist, Shuki F., israelischen Quellen zufolge eben, hat er auch eine Karriere im Geheimdienst, aber im Inlandsgeheimdienst gemacht, genau, also es befindet sich anscheinend dahinter ein Netzwerk, die auch sagen, je nachdem wie groß der Auftrag ist, können sie auf externe Ressourcen zugreifen und dann noch weitere Leute quasi einspannen in ihre Arbeit. Es klang sehr viel nach Geheimdienst, Inlandsgeheimdienst, Auslandsgeheimdienst, Mossad, Militärmenschen.
Hast du schon mal so eine Recherche geführt, so im Bereich Geheimdienst?
Ich habe davor auch schon mal mit ähnlichen Themen zu tun gehabt. Und zwar haben wir über eine Tochter von Wladimir Putin recherchiert, die immer wieder nach Deutschland gekommen ist, anscheinend mit ganzer Entourage, darunter eben auch Geheimdienstpersonen vom sogenannten FSO in Russland. Also ich hatte schon mit solchen Leuten im weitesten Sinne zu tun, aber habe tatsächlich noch nie mit einem Geheimdienstler so gesprochen, glaube ich. Also natürlich journalistische Sorgfaltspflicht, also was auch immer wir jemanden vorwerfen, halten wir den Personen natürlich dann per E-Mail auch vor der Veröffentlichung. Also ich habe da schon ein paar E-Mails geschrieben, aber ich war noch nie irgendwie mit einer Geheimdienstperson direkt in Kontakt.
Das klingt so, als ob diese Recherche für dich auch etwas ganz Besonderes war. Stimmt das?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube vor allem dadurch, weil ich auch sehr viel lernen konnte von den internationalen Kollegen und von der Art der Zusammenarbeit. Also, dass man sich eben international gegenseitig auch helfen kann und unterstützen kann in ganz verschiedenen Bereichen und dass jeder so ein bisschen eine andere Aufgabe hat. Und natürlich wahnsinnig spannend, was die israelischen Kollegen gemacht haben und was sie da auch aufs Spiel gesetzt haben und welcher Gefahr sie sich ausgesetzt haben. Das war auf jeden Fall Wahnsinn. Ist natürlich auch eine Art von Recherche, die man so nicht unbedingt bei uns machen würde. Also es muss natürlich einen besonderen Grund geben, warum man undercover irgendwo dreht. Und so habe ich das auch noch nicht gemacht. Also so gesehen war das auf jeden Fall was Besonderes, das alles mitzuerleben und mitzubekommen und auch mit diesen Kollegen eben im Austausch zu sein, auf jeden Fall. Und das Thema.
Ja, auf jeden Fall ist das ultra, ultra spannend und ich bin so dankbar, dass du eben hier im Podcast bist und ein bisschen davon erzählen kannst, weil ich das auch noch gar nicht wirklich thematisiert hatte, wie diese Wertschöpfungskette beim Produzieren von Desinformation ablaufen kann. Und da bin ich jetzt gleich mal beim nächsten Thema und zwar das konkrete Geschäftsmodell. Mich würde jetzt mal interessieren, ne, also ihr habt festgestellt, das kann man auch in dem Beitrag nachlesen, gegen Bezahlung hat das Team Roche Desinformation gestreut auf Websites und auf Social Media. Lass uns jetzt mal konkret besprechen, was ihr bei diesem Verbreitungsprozess von Desinformation herausgefunden habt. Ne, wenn wir uns das jetzt anschauen, als Produkt, Desinformation als Produkt vom Start bis zum Ende hin, bis es dann veröffentlicht wurde, vielleicht auch darüber hinaus noch. Was sind da alles für Einflüsse mit da? Und da würde ich gerne mit dir eben zum einen diese dubiosen Websites besprechen, die das Team Roche veröffentlicht hat und auch die Aktivitäten auf Social Media, die da betrieben haben. Ja, lass uns einfach anfangen mit diesen Websites, ne? Also weißt du, von wie vielen Websites wir hier sprechen und was das für Content ist, was die da kreiert haben?
Also ich glaube, über allem steht jetzt, wenn wir über Desinformation und uns diese Einflusskampagnen von dem Team Roche sprechen, steht dieses System AIMS, AIMS. Das muss man, glaube ich, direkt am Anfang erwähnen. Also sie nennen das Advanced Impact Media Solutions und die können eben ganz verschiedene Dinge. Also zum einen geht es da um diese Websites und zum anderen eben um Social Media Profile. Und ich glaube, man kann das gar nicht so richtig trennen, weil diese Kampagnen Hand in Hand gehen. Also zum einen werden eben sehr viele Avatare erstellt, also Personen, die so auch echt sein könnten. Und diese Personen würden dann wiederum auch Medieninhalte teilen, die aber Fake News sind. Deswegen würde ich das gleich mal am Anfang sozusagen erklären. Und diese Avatare sind eben so realistisch, da sie eben nicht nur ein einfacher Troll in Anführungszeichen auf Twitter sind, sondern dass es eine Person ist, die hat ein Twitter-Profil, die hat ein LinkedIn-Profil, die hat ein Facebook-Profil, die hat Telegram, Gmail, Instagram, YouTube, alles, was du und ich auch haben. Dann hat sie vielleicht sogar einen Amazon-Account und vielleicht sogar ein Airbnb-Konto. Weil man kennt das ja selbst, wenn man sich in einem sozialen Netzwerk anmelden will, braucht man eine E-Mail-Adresse, dann braucht man natürlich einen Namen, Geburtsdatum und all diese Sachen. Man muss sich oft dann auch noch über zwei Faktoren authentifizieren, genau, um einfach ein Profil zu erstellen. Und das soll mit diesem Werkzeug alles vereinfacht sein, also dass man relativ schnell relativ viele falsche Profile hat. Sozusagen, wenn du über diese Person dann, wenn du die Person quasi googelst, was ich ja jetzt bei der Fake News zum Beispiel, die du am Anfang mir geschickt hast, gemacht hätte, hätte ich vielleicht auf den ersten Blick gedacht, das ist eine echte Person. Und diese Personen, also Team Roche sagt, dass sie mit ihrem AIMS-Programm ganz viele von diesen Avataren erstellen können. Also in einer Mail ging es darum, dass sie bis zu 5000 Bots erstellen können, und um dann wiederum Massenbotschaften und Propaganda zu verbreiten. Also beispielsweise konnten wir ja dabei zuschauen, wie sie die Nachricht verbreitet haben, dass dieser Emu, Emanuel, gestorben ist. Und so ging das ja dann durch die sozialen Netzwerke und viele Leute haben das repostet, retweetet, geliked, so dass man annehmen konnte, vielleicht ist er wirklich gestorben. Genau, und zu diesen Websites, über die du sprechen wolltest, das nennt sich dann Blogger Machine. Das ist auch ein automatisiertes System zur Erstellung von Websites, die wiederum von diesen Social Media Profilen, die ja gar keine echten Menschen sind, geteilt werden können. Das heißt, die würden sich dann darauf berufen, hier, schau, das steht doch hier, was ich hier gerade erzählt habe. Genau, und Team Roche sagt, dass sie damit angeblich schon bei 17 Wahlen, dass sie dieses Tool schon bei 17 Wahlen eingesetzt hätten. Also so ein halbautomatisches System, wo Avatare erstellt werden, die sich als echte Menschen ausgeben und die dann wiederum versuchen, die Wirklichkeit anders aussehen zu lassen oder eine ganz andere Wirklichkeit zu verbreiten.
Und kannst du was zu dem Content sagen, der verbreitet wurde? Also welche Themen waren das beispielsweise? Wurden da auch Wahlunterlagen gefälscht? Weil in eurem Artikel geht es ja auch um Manipulation von Wahlen.
Manipulation von Wahlen bedeutet jetzt nicht zwingend, dass man Unterlagen fälscht, sondern eher so ein bisschen die Stimmung sozusagen anheizt beispielsweise oder zwischenmenschliche Probleme auch schafft. Zum Beispiel hatte dieses Team Roche auch gesagt, dass sie sogar, also das klingt jetzt bisschen verrückt, aber dass sie einem Politiker beispielsweise Sexspielzeug zugeschickt haben mit einem Brief von einer Person, die sich ausgegeben hat als die Geliebte der Person, des Politikers, sodass dann die Ehefrau wiederum dachte, er geht ihr fremd, er musste dann im Office übernachten. Also dass man einfach so ein bisschen die Stimmung aufheizt und dadurch manipuliert, indem Personen keine rationalen Entscheidungen vielleicht zum Teil mehr treffen, dass Personen vielleicht gar nicht zu einer Wahl erscheinen, dass sie eine andere politische Meinung haben, weil sie im Internet Dinge lesen, die eher ihrer Meinung entsprechen. Genau, dass man halt die Wahrheit verändert. Also so würde ich es jetzt eher beschreiben, als dass man ganz konkrete Unterlagen fälscht. Was sie auch gemacht haben, ist, dass sie auf E-Mail-Konten zugreifen konnten und sozusagen im Namen von Personen E-Mails an andere Personen geschrieben haben, um wiederum auch diese Person hinters Licht zu führen, oder auf deren Telegram-Account zugreifen konnten, um anderen Personen, zum Beispiel einem anderen Politiker, Nachrichten zu schicken. Genau, also auf diese Art und Weise wurde da manipuliert und wurde eben versucht einzugreifen und Macht auszuüben.
Und was für Content wurde dann auf den Social-Media-Plattformen ausgespielt? Kannst du dazu was sagen? Welche Themen beispielsweise oder in welcher Form, wie etwa Memes, Collagen oder manipulierte Fotos?
Sie geben natürlich selbst an, dass sie all das in ihrem Petto haben. Also, dass sie sowohl falsche Artikel als auch Memes als auch Foto, Collagen und so weiter verbreiten könnten zu jedem Thema, was du dir vorstellen kannst im Endeffekt. Also auch auf jeder Sprache, in der du es dir vorstellen kannst. Also sagen wir Spanisch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Das ist anscheinend egal. Und es ging auch in unserer Recherche darum, dass es Kontakte zu Cambridge Analytica gab zwischen dem Team Roche und Cambridge Analytica, die ja 2016 auch in diesen Skandal verstrickt waren, dass sie Einfluss auf die US-Wahl haben nehmen wollen, beziehungsweise auch am Brexit-Referendum versucht haben, sich einzumischen. Man versucht durch das Verbreiten dieser Nachrichten einfach eine Unsicherheit im Land zu schaffen, unter den Wählern zu schaffen, dass man nicht mehr unterscheiden kann, auch was stimmt jetzt und was nicht. Also es muss nicht mal jeder glauben, was diese Bots verbreiten, sondern einfach nur verunsichert sein.
Ja, das ist auch die typische Technik, die angewendet wird. Einfach Verunsicherung verbreiten, indem man Fakten mit Fiktion auch vermischt.
Genau, ja.
Digga, Fake.
In eurem Beitrag über das Team Roche schreibt ihr, die Wahrheit zu manipulieren ist zu einem Milliardenbusiness geworden. Und das Zitat würde ich jetzt gerne nehmen, um ja den zweiten Blog einfach zu eröffnen, über den ich mit dir sprechen möchte. Und zwar dieses Business an sich und der Wachstum, der dahinter steht. Wer profitiert denn hier von diesem Milliardenbusiness? Das sind in allererster Linie sicherlich diese Firmen, die Desinformationsdienste anbieten. Aber profitiert da vielleicht noch jemand anderes davon?
Ja, ich hätte sogar eigentlich gesagt, dass diejenigen profitieren, die diese Firmen beauftragen. Also diese Firmen sind ja quasi zwischengeschaltet zwischen jemand, der Macht ausüben möchte oder der seine eigene Macht vielleicht auch gefährdet sieht und genug Geld hat, diese Firmen zu beauftragen, um dann verschiedene Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf eine Stimmung in der Gesellschaft zu initiieren. Und dass dieser Markt wächst, das haben uns verschiedene Forscherinnen und Forscher gesagt. Das steht auch mittlerweile schon in einigen Forschungsberichten. Bis vor ein paar Jahren waren es anscheinend noch weniger Firmen als aktuell. Eine Forscherin hatte mir gesagt, dass sie eine Liste führt über alle Firmen, über die sie stolpert, die sogenannte unethische Handlungen anbieten. Und da stehen schon über 1000 solcher Firmen drauf. In anderen Forschungsberichten ist nur von knapp 100 die Rede. Also man weiß es nicht so genau, weil es wahnsinnig schwer ist, diese Unternehmen als solche zu enttarnen, weil sie sich natürlich als normale Marketing- oder PR-Unternehmen nach außen zeigen und einfach nur sagen, dass sie besondere Operationen durchführen können oder wie hat das Team Roche gesagt, ich schaue gerade, ja, dass man besondere Maßnahmen sozusagen ergreifen kann für besonders schwierige Situationen. Ich glaube, so in die Richtung war das Zitat. Und solche Dienste bieten halt anscheinend immer mehr Firmen an. Und Milliardenbusiness deswegen, weil eben all diese Firmen wahnsinnig viel Geld eben wieder von den Auftraggebern bekommen, was auch Staaten sein können. Es können auch demokratische Staaten sein, die ihr Image verbessern wollen. Also das muss jetzt nicht nur Fake News und das, was wir jetzt als klassische Propaganda sehen, betreffen, sondern es kann auch einfach sein, dass man über manche Sachen hinwegsieht oder vielleicht manche Dinge nicht thematisieren möchte in bestimmten Auseinandersetzungen. Das ist so schwer zu definieren und dieser Markt ist so intransparent, weswegen man keine festen Zahlen findet, auch nicht in der Wissenschaft. Aber dass der Markt wächst, das sehen wir und das sehen eben Forscherinnen und Forscher und das sieht man eben ja auch daran, dass immer mehr darüber berichtet wird. Das Thema wird immer wichtiger und immer mehr Leute sehen anscheinend darin auch, wie du gesagt hast, viel Geld, was sie verdienen können.
Kannst du was zu den Zahlen nennen, die du bei deiner Recherche rausgefunden hast? Ne? Also woran bemisst sich dieses Milliardenbusiness?
Dieses Milliardenbusiness bemisst sich zum einen, was wir eben sehen, was einzelne Länder ausgeben für, sagen, nennen wir es mal Propaganda, was der Kreml beispielsweise ausgibt, was anscheinend schon an die Milliarden gehen soll, was aber auch andere Länder dafür ausgeben. Also ich tue mir gerade schwer, konkrete Zahlen zu nennen. In einer Studie, die ich gelesen habe, ging es um 60 Millionen Dollar, was staatliche Akteure seit 2009 ausgeben sollen, was mir aber recht wenig erscheint, weil ja doch relativ viele Unternehmen daran beteiligt sind und man da relativ schnell mal über die Millionen kommt. Deswegen, also allein wenn man danach sucht, wie oft über die Desinformationsindustrie oder Desinformation als solches berichtet wurde, waren es 2015 nur 33 Artikel in der Times beispielsweise, 2016 waren es 95, 2017 waren es dann 274, 2018 waren es 586 und 2019 waren es schon knapp 700. Also mehr Berichterstattung heißt nicht automatisch größeres Problem, aber man ist sich dessen bewusst, was man auch, glaube ich, erwähnen muss. Also es wäre natürlich wichtig, all diese Firmen zu kennen und Listen zu führen und was, um auch was dagegen tun zu können. Aber auch für Wissenschaftler ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, da durchzublicken. Und man hat das ja jetzt an der Recherche zu Team Roche auch gesehen, dass man manchmal vielleicht sowas wie Undercover-Investigativreporter braucht, um festzustellen, dass tatsächlich eine Firma mit Desinformation dealt. Das sieht man ja nicht auf der Website auf den ersten Blick.
Kannst du erklären, wie Leute, wie Staaten dann darauf kommen, genau diese Firma anzusprechen, wenn das in ihrem Portfolio gar nicht so ersichtlich ist, dass die sowas anbieten?
Also Lügen gab es generell ja schon immer und man hat auch schon immer versucht, wenn man etwas Bestimmtes durchsetzen wollte oder an der Macht bleiben wollte, dann ja die Wahrheit zu verändern zu wollen, beispielsweise, was man von Operationen von Geheimdiensten eigentlich kennt, machen eben mittlerweile auch private Firmen oder bieten auch private Firmen an. Und diese Firmen wiederum verschleiern dadurch so ein bisschen diese Operationen. Also ein Geheimdienst würde das weniger gut verschleiern können, denken die Leute vielleicht. Nun sind aber die Leute, die diese Firmen wiederum gegründet haben, wie wir jetzt bei Team Roche sehen, auch ehemalige Geheimdienstler. Das heißt, man kennt sich, man vertraut sich vielleicht auch, man hat vielleicht schon mal zusammengearbeitet. Also so erkläre ich mir das ehrlich gesagt. Da muss man jetzt kein großes Portfolio auf der Website haben, aber wenn man Tal Hanan kennt, dann weiß man, was man bekommt. So verstehe ich das.
Du hast ja eben erwähnt, dass in der British Times, dass die Anzahl der Artikel, die über solche versteckten Operationen berichten, gestiegen ist. Und jetzt frage ich mich, also wie kannst du dir das erklären, warum man das strafrechtlich noch nicht so gut verfolgen kann?
Zum einen ist es, glaube ich, die Nachweisbarkeit und die Transparenz, also über genau, was wir gerade auch gesprochen haben. Ich habe jetzt wieder gefunden, was diese Firma eigentlich über sich sagt, nämlich, dass sie unkonventionelle Lösungen für Probleme, in denen normale Krisenmanagementfirmen nicht weiterhelfen können, anbieten, was natürlich jetzt erstmal alles sein kann. Das heißt, man muss erstmal nachweisen können, dass illegale Handlungen passieren, dass Wahlen gefälscht wurden durch diese Firma. Auch jetzt in diesem Fall. Es ist illegal, natürlich, sich Zugang zu fremden E-Mail-Konten zu verschaffen. Es ist auch verboten, Wahlen zu beeinflussen in anderen Ländern. Und jetzt beispielsweise bei Team Roche bräuchte diese Firma eigentlich auch eine Exportgenehmigung, wenn sie Dienstleistungen in anderen Ländern anbietet. Das heißt, es gibt schon Dinge, gegen die man vorgehen kann, aber man muss sie erstmal sehen. Und das ist wiederum dann auch das Problem dieser ganzen Desinformationsindustrie, dass diese Unternehmen nicht transparent machen, was sie tun und man erstmal vielleicht auch verdeckt ermitteln müsste, einen Tipp bekommen müsste und sich vielleicht auch als jemand anders ausgeben müsste, um ans Licht zu bringen, was eine Firma eigentlich tatsächlich anbietet. Und dass es nicht einfach nur eine PR-Kampagne für ein ganz normales Unternehmen ist, sondern eben schwerwiegendere Folgen haben könnte.
Wie hat denn die Recherche deinen ganz persönlichen Blick auf dieses Monster, ja, diese Desinformationsmaschinerie verändert?
Zum einen hat es bestärkt, was, glaube ich, viele von uns sich schon länger denken. Naja, also, oder spätestens seit Cambridge Analytica habe ich mir jedenfalls gedacht, dass es schwer sein kann, die Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Und jetzt in dem Fall ist es natürlich noch schwieriger. Also wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, dann gehe ich eigentlich erstmal davon aus, dass es diese Person ist und nicht irgendeine andere Person oder sogar eine Firma, die beauftragt wurde von einer anderen Person. Das habe ich auf jeden Fall vorher in dieser Intensität nicht gesehen und nicht gedacht. Und mir war auch nicht klar, wie viele von diesen Firmen es gibt und wie groß eigentlich die Intransparenz ist, was solche Firmen anbieten und wie schwierig das ist auch rauszufinden, was solche Firmen machen. Was mich allerdings so ein bisschen schockiert hat im positiven Sinne, ist, wie leicht eigentlich dieses Team Roche sich hat übers Ohr hauen lassen. Also man müsste ja meinen, ehemalige Geheimdienstler, Militärexperten, wow, die müssen ja eigentlich mit allen Wassern gewaschen sein irgendwie und sofort merken, wenn sie selbst hinters Licht geführt werden. Und das haben sie ja in dem Fall jetzt nicht. Und ich glaube, damit hat man auch diese Branche ziemlich erschüttert, hoffe ich. Also, dass sie sich jetzt nicht mehr allzu sicher fühlen, dass sie alles machen können, was sie machen wollen, sondern dass auch sie durch verdeckte Operationen, nenne ich es mal, oder durch einfach verdeckte Recherche, ja, dass man sie auch bloßstellen kann und das, was sie wirklich machen, bloßstellen kann.
Meine letzte Frage an dich, wie geht's jetzt weiter bei euch? Ne? Also, wie du auch schon selbst gesagt hast, das Business, das wächst. Und es gibt immer mehr Firmen, also der Drang, Leute zu manipulieren und politischen Einfluss auszuüben, der wird nicht weniger. Und wie geht's da bei euch jetzt weiter im Team?
Also ich glaube, vor allem geht's ja auch weiter, je mehr neue Technologien es gibt, umso mehr Arten gibt es natürlich auch, Menschen zu manipulieren. Also wenn man jetzt über Metaverse nachdenkt und vielleicht auch noch auf emotionaler Ebene Leute manipulieren kann oder man kennt mittlerweile zum Beispiel diese ganzen Devices, die du am Handgelenk trägst, also du weißt ja, was Leute an sportlichen Aktivitäten machen und wie ihr Herzschlag dabei ist und so weiter. Und wenn man das auch noch alles manipulieren kann, das kann in eine krasse Richtung gehen. Und das sehen auch Wissenschaftler auf jeden Fall genauso. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das Thema weiterhin auf dem Schirm zu haben. Und es wird sicher nicht die letzte Recherche dazu gewesen sein. Also da bin ich mir ganz sicher, dass es wichtig sein wird, weiterhin das auf dem Schirm zu haben, jetzt auch gerade gerade in Zeiten von Ukraine-Krieg und anderen schweren Krisen, ist es, glaube ich, super wichtig, das Thema Desinformation und die Industrie dahinter weiterhin zu beobachten.
Ich bin super gespannt auf eure weiteren Recherchen und vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder zusammen hier im Podcast. Vielen Dank, Maria.
Vielen Dank für die coolen Fragen.
Digga Fake.
Das war Digga Fake mit der Investigativjournalistin Maria Christoph und mir, eurem Faktenchick Viktoria Graul. Ich war beeindruckt, welche Erkenntnisse Maria und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Fall Team Roche gewonnen haben und dass es vor allem smarte Erfindungen sind, ja, wie dieses System Advanced Media Impact Solutions und Blogger Machine, die Fake-News-Kampagnen und Propaganda heutzutage überhaupt so erfolgreich machen. Und ganz genau hinschauen werde ich ab jetzt auch immer, ne, wenn ich irgendwo lese, dass da jemand unkonventionelle Lösungen anbietet. Vielleicht versteckt sich eine Fake-News-Firma dahinter. Übrigens gegen Tal Hanan, ja, das ist ja der Frontmann von Team Roche, und gegen seine Kollegen wurde mittlerweile Anzeige erstattet, wegen Betrug, Fälschung und Wahlmanipulation. Und das ist meiner Meinung nach das Beste, was nach der Veröffentlichung einer Enthüllungsstory passieren kann. Ne, wenn Journalismus gut gemacht ist, dann ist er uns als Gesellschaft überaus nützlich und übt Druck aus auf staatliches Handeln. Wann ist Journalismus für euch nützlich? Wünscht ihr euch mehr Geschichten über die Geschäftspraktiken von Fake News Produzentinnen und Produzenten? Und vielleicht auch über die eigentlichen Auftraggeber, die nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Staaten oder Organisationen sein können? Schreibt mir doch gerne und teilt eure Gedanken per Mail oder per Direktnachricht über Instagram @diggerfake. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt wachsam und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.